Unser Thema heute: demografische Krise, Chancen wirksamer Beratung für Schwangere im Konflikt. Die Moderation hat Gabi Fröhlich. Herzlich willkommen. Der demografische Einbruch in den kommenden Jahrzehnten ist wahrscheinlich die absehbarste und berechenbarste Krise, die man sich vorstellen kann. Statistiken folgen, alles liegt offen vor uns. Der Geburtendurchschnitt liegt derzeit in Deutschland bei 1,4 je Frau. Die Zahl der Sterbefälle ist in Deutschland seit über 50 Jahren höher als die der Geburten. Das heißt, bis zum Jahr 2050 wird die Bevölkerung von 83 Millionen auf 75 Millionen zurückgehen. Dabei steigt der Anteil der älteren Menschen stetig an. Die über 60-Jährigen machen heute 25% der deutschen Bevölkerung aus. 2050 werden es laut Statistischem Bundesamt bereits 37% sein. Auch die Folgen der Entwicklung sind absehbar für das Gesundheitssystem und die Alterssicherung, für die Wirtschaft und so weiter. Und die Experten haben auch Lösungsvorschläge parat. Längere Lebensarbeitszeit zum Beispiel, gezielte Einwanderung und bessere Kinderbetreuungsmöglichkeiten, um mehr Mütter in Lohn und Arbeit zu bringen. Einen Vorschlag habe ich bei meinen Recherchen zur demografischen Krise allerdings nicht gefunden, nämlich schwangere Frauen, die eine Abtreibung erwägen, so zu unterstützen, dass sie ihr Kind behalten können. Was die Zahlen angeht, wäre solch eine Maßnahme allerdings sehr naheliegend. Laut Statistik wird nämlich circa jede siebte Schwangerschaft abgebrochen. Zwar sinkt die Zahl der Abtreibungen seit Jahren stetig, aber genauso sinkt auch die Zahl der Geburten. Das Verhältnis zwischen abgetriebenen und geborenen Kindern ist nahezu gleich geblieben. Es liegt ungefähr schwankend bei zwischen 13, 14, 15, 16%. Nun ist es eigentlich aus ethischer Sicht nicht ganz sauber, den Lebensschutz mit den Vorteilen für die demografische Entwicklung zu begründen. Die Frage, ob ungeborene Kinder genauso viel Schutz genießen sollten wie geborene Kinder, ist ja doch eine Grundsatzfrage. Dennoch ärgert Christian Oviedo sich, wenn man über die demografische Krise lamentiert, die hohe Zahl der Abtreibungen jedoch einfach ignoriert. Herr Oviedo ist Vorstandsvorsitzender der Vereine Pro Femina und Die Birke, beides Vereine, die auf die Beratung von Schwangeren im Konflikt spezialisiert sind. Gleichzeitig ist Herr Oviedo Projektleiter der Initiative 1000+. Er ist unser Gast in dieser Lebenshilfesendung und uns zugeschaltet aus der Nähe von Heidelberg. Und ich grüße Sie ganz herzlich, Herr Oviedo.
Ja, ich grüße Sie auch. Guten Morgen, liebe Frau Fröhlich.
Herr Oviedo, 1000+ ist mit ein paar kurzen Sätzen vielleicht so erklärt, das ist ein Projekt, das zum Ziel hat, mehr als 1000 Frauen, also 1000+, im Schwangerschaftskonflikt zu beraten. Dieses Ziel ist im letzten Jahr bereits erreicht worden, nicht wahr?
Ja, wir haben dieses Ziel bereits im letzten Jahr erreicht mit 1346 Beratungsfällen innerhalb von 12 Monaten. Es war die Frage, ob wir unseren Namen ändern, aber wir haben gedacht, nein, das lassen wir. Wir setzen uns einfach ein inneres Ziel, das jetzt wesentlich höher ist. Und wir haben einfach gesagt, wir möchten so viele Schwangere wie irgend möglich beraten und so vielen Frauen im Schwangerschaftskonflikt Hilfe zur Verfügung stellen, damit sie sich für Jahr für ihr Baby entscheiden können.
Also 1000+ lässt noch viel Luft nach oben. Die Birke, die steht unter anderem dahinter, ist seit über 25 Jahren in Beratung Schwangerer in Konfliktsituationen aktiv. Pro Femina tut das auch, noch nicht ganz so lang, aber mit einer sehr regen Inanspruchnahme durch die Frauen, vor allem übers Internet. Sind das katholische Organisationen? Sie sagen, es geht Ihnen darum, die Frauen irgendwie dazu, ja, ist vielleicht falsch ausgedrückt, sollen sie dazu bewegt werden, ihr Kind zu behalten?
Also prinzipiell haben wir natürlich eine sehr, sehr klare Haltung, was die Abtreibungsfrage angeht. Und wir glauben auch nicht, dass die Entscheidung für eine Abtreibung oder für ein Baby gleichwertig sind. Ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass die richtige Entscheidung immer die Entscheidung für ein Baby ist. Dass wir natürlich die Entscheidungsfreiheit der Frau respektieren müssen, ganz zwangsläufig, weil sie nach dem Beratungsgespräch schlicht und einfach das macht, was sie für richtig hält. Aber das Ziel unserer Beratung ist es ganz klar, ihr eine Alternative zur Abtreibung anzubieten, die ihr es möglich macht, aus ihrer Perspektive Ja zu einem Kind zu sagen. Und wir tun alles, was in unserer Macht steht, damit sie dieses Ja findet.
Aber es sind jetzt keine dezidiert katholischen Organisationen, das steht jetzt nicht so da drauf.
Also das steht nicht drauf, allerdings arbeiten bei uns nur katholische und evangelische Christen, die praktizieren ihren Glauben auch. Also wir tun diese Arbeit aus dem Glauben heraus, aber wir gehören nicht der katholischen Kirche oder der evangelischen Kirche in irgendeiner einfach eine von Christen getragene Initiative, von gläubigen Christen getragene Initiative.
Sie beraten schwangere Frauen in Not. Bekommt man bei Ihnen auch den Beratungsschein?
Nein, den Beratungsschein stellen wir nicht aus. Aus der grundsätzlichen Überzeugung heraus, dass ein Beratungsschein erstens immer das Ende des Beratungsgesprächs ist und ein fatales Signal, dass der Schwangeren letztlich sagt, hier hast du den Schein, mach was du willst, dein Problem ist nicht lösbar, wir geben dich de facto auf. Wir glauben, dass wir so lange alles geben müssen und so viel Beratung und Hilfe anbieten müssen, bis die Schwangere sich für ihr Kind entscheidet. Wenn sie es nicht tut, müssen wir das respektieren. Aber ein Beratungsschein ist aus unserer Sicht, das ist immer eine Frage des Gewissens, ja. Und ich respektiere das andere Leute. Ich habe Menschen kennengelernt, die vom Glauben her wirklich für mich überzeugend waren, die da zu anderen Schlüssen kommen. Bei uns und bei mir persönlich ist es so, ich kann mir, dadurch, dass ich Abtreibung niemals für eine gute Lösung halte, kann ich niemals den Weg zu einer Abtreibung öffnen. Und das gilt für alle Beraterinnen, die bei uns arbeiten.
Hm. Welche Motivation die Frauen dann haben, sich trotzdem an Sie zu wenden, da werden wir gleich noch ausführlicher drüber sprechen. Kommen wir aber mal erstmal zum Oberthema dieser Sendung. Da geht es um die Demografie. Ich habe eben schon gesagt, der demografische Wandel kann nicht das letzte Argument dafür sein, ob man nun Abtreibung befürwortet als grundsätzliche Möglichkeit oder nicht. Hat denn das überhaupt dennoch etwas miteinander zu tun?
Nun, also wenn mindestens 5 Millionen, vermutlich aber sogar 8 Millionen ungeborene Kinder in den letzten 40 Jahren seit Einführung der Fristenlösung nicht zur Welt kommen konnten und nicht leben und nicht da sind und heute nicht Handwerker sind, Hausfrauen, Wissenschaftler, Nobelpreisträger und so weiter, dann hat das ja schon was miteinander zu tun, weil 8 Millionen fehlende Menschen einfach eine atemberaubende Zahl ist, in der man, also tatsächlich, wenn man dran denkt und sich das vergegenwärtigt, was diese Menschen jetzt machen würden, wo die wären, dass die einfach unter uns wären, dass die einfach da wären, dann stockt einem tatsächlich der Atem. Also insofern hat es miteinander etwas zu tun. Man muss bei Lösungsansätzen meines Erachtens eben sehr, sehr unterscheiden zwischen der individuellen Lösung und der Aufgabe, die ein Staat hat. Also individuell kann ja niemand ernsthaft durch die Straßen gehen und sagen, liebe junge Paare, liebe Frauen, bringt doch Kinder zur Welt, damit das demografische Problem gelöst ist. Aber als Staat muss ich mich schon fragen, welche Anreize schaffe ich, wie gestalte ich meine Familienpolitik. Und da ist es für mich schon, offen gesagt, paradox und nicht zu verstehen, warum man staatlicherseits zum Beispiel die Abtreibung finanziert, jedenfalls in 90% der Fälle, weil die Einkommensregelung genau darauf hinausläuft, dass 90% der Schwangerschaftsabbrüche bezahlt werden durch die Bundesländer, zunächst durch die Kassen, dann anschließend refinanziert durch die Bundesländer. Also man gibt hier Millionen aus. Ich finde es viel richtiger, diese Millionen auszuschütten für Frauen, die sich für ihre Babys entscheiden. Also das sind dann schon Fragen, die sich der Staat in seiner Politik stellen sollte, meines Erachtens.
Ich glaube, da müssen wir gleich nochmal gut ins Detail gehen, damit wir auch wirklich verstehen, was Sie aus Ihrer Beratungserfahrung damit meinen. Also ich halte nochmal fest, Sie haben gesagt, Sie werden keiner Frau, die bei Ihnen anruft und um Hilfe bittet, sagen, bitte krieg das Kind, wir brauchen Kinder in Deutschland. Hast du mal über den demografischen Wandel nachgedacht? Darum geht's nicht. Das ist dieser individuelle Ansatz, über den wir gleich bei Ihnen noch viel hören werden. Aber Sie meinen, die Politik, die muss sich fragen, wo investiere ich eigentlich, und dann auch mal überlegen, es gibt so und so viele Kinder, die kämen ja eigentlich, wenn sie denn die Möglichkeit hätten zu kommen. Die wären ja eigentlich da.
Also Frau Fröhlich, es ist so, ich hatte persönlich ein Schlüsselerlebnis vor gut einem Jahr. Da war ich auf einer Konferenz, auf einem Kolloquium, auf einem wissenschaftlichen Treffen und als Gast und habe da also zugehört, was sehr intelligente, gescheite und gebildete Menschen da gesagt haben zum Thema Demografie. Und da ging es wirklich um alle Facetten von Kinderwünschen. Ja, also warum Akademiker erst mit 30 Kinder bekommen, warum 22-jährige ledige alleinerziehende Mütter kein zweites wollen und ich weiß nicht was alles. Eine Frage, die wirklich nicht beantwortet wurde. An dem ganzen Abend ging es um Demografie, Kinderwünsche und so weiter. Das Thema Schwangerschaftsabbruch oder Abtreibung wurde mit keiner Silbe erwähnt. Da Dann habe ich gedacht, das ist ja wirklich erstaunlich und wollte wissen, ob das jetzt ein unglücklicher Zufall war. Bin ins Internet gegangen und habe mir die unterschiedlichsten Studien zu dem Thema, also das kann man ja über Google sehr, sehr schnell, kann man wirklich tonnenweise sich PDFs downloaden auf den Computer und nachlesen, was also die entsprechenden Bevölkerungsinstitute in Deutschland dazu sagen. Und es gibt wirklich, also wenige Themen in der Familienpolitik sind so gründlich untersucht wie die der Kinderwünsche. In keiner einzigen Broschüre aber wird Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch thematisiert. Das heißt also, wir fragen uns, wie kann der Staat Anreize schaffen, dass Frauen schwanger werden, dass junge Paare sich für Kinder entscheiden oder Kinder zu bekommen. Und kein Mensch sieht auch diese Frauen, die heute schon schwanger sind, und solche Angst haben vor einem Leben mit Kind, dass sie zur Abtreibung gehen. Also das ist irgendwie, wie, da hat man einfach das Gefühl, also wenn man so wie wir täglich damit zu tun hat, hat man eigentlich das Gefühl, man sieht absichtlich weg. Man überlegt die Vereinbarkeit von Familie, Beruf und so weiter und keiner stellt die Frage, was können wir eigentlich dafür tun, dass die Frauen, die heute schon schwanger sind, sich in Freiheit für ihr Baby entscheiden können.
Also das ist jetzt das Stichwort, in Freiheit. Nämlich, ich kann mir vorstellen, Herr Oviedo, dass Ihnen von außen, wenn Sie so etwas sagen würden auf so einer Konferenz, viel Empörung entgegenschwappen würde und man sagen würde, ja, die Frauen, die abtreiben, die machen das ja nicht alle deshalb, weil sie nicht an die Zukunft denken, sondern eben sie denken an die Zukunft und sie haben große Angst und diesen Frauen muss doch geholfen werden und für manche ist eben die Abtreibung in ihrer Situation der einzige Weg. So wird einem das ja oft gesagt. Was würden Sie darauf antworten?
Wissen Sie, es bringt immer wenig ganz so prinzipiell drauf rumzureiten. Was ich gerne mache, ist einfach die Frauen selbst zu Wort kommen zu lassen und einfach davor zu lesen oder zu sagen, was die uns schreiben. Und die Frauen, die bei uns anrufen, sagen nicht, ich möchte hier eine selbstbestimmte freie Entscheidung treffen, sondern sie sagen, mein Freund verlässt mich, wenn ich dieses Kind bekomme, ich schaffe meine Ausbildung nicht, ich werde arbeitslos sein und von Hartz IV leben müssen, wenn ich dieses Kind bekomme. Sie sagen, ich habe schon drei, wenn ich ein viertes bekomme, breche ich endgültig zusammen, weil ich total überlastet bin. Das heißt, die Frauen beschreiben in der Regel eine Lebenssituation, aus der heraus sie sagen, der Druck ist so stark, alles spricht gegen dieses Kind, ja, ich kann es nicht bekommen, auch wenn ich wollte. Das heißt, mit Entscheidungsfreiheit und Selbstbestimmung hat die große Mehrheit der Schwangerschaftskonflikte in Deutschland nichts zu tun.
Also ich halte fest, Sie bekommen sehr viele Anfragen von Frauen, die sich in Notsituationen an Sie wenden und Sie sagen, gerade in diesen Situationen ist es den Frauen durchaus bewusst oder sie möchten das eigentlich nicht, lieber nicht. Die meisten von Ihnen möchten eigentlich nicht oder stehen in einem schweren inneren Konflikt. Darum heißt es ja auch Konfliktberatung. Aber Sie sehen keine Möglichkeit, sich für das Kind zu entscheiden.
Frau Fröhlich, Sie sind eine Frau. Ich würde die Frage gerne zurückgeben. Können Sie sich vorstellen, dass die Abtreibung für eine Frau in irgendeiner Weise ein positives Erlebnis sein kann? Ist eine ungewollte Schwangerschaft irgendetwas, was sich irgendeine Frau auf der Welt wünschen kann? Es ist immer eine Situation, die niemand sich wünscht. Niemand möchte in einer Partnerschaft sein, in einer Lebenssituation, in der sie, die Frau, ungewollt schwanger ist. Es ist immer ein Problem, es ist immer eine Krise. Sonst wäre sie ja nicht ungewollt, sondern gewollt schwanger.
Was ich mir tatsächlich vorstellen kann, wenn ich jetzt mal versuche, meinen Glauben und all das, was das bedeutet, wegzublenden, dass man in so einer Situation, also wenn man merkt, man ist schwanger und hat es wirklich nicht gewollt, ich meine, die Lebensumstände der meisten Menschen sind so, heutzutage ist es ja so, dass viele auch schwanger werden können, wenn sie eigentlich mit einem Mann zusammen sind, den sie nicht unbedingt als ihren endgültigen Lebensgefährten ansehen. Oft sind das halt kurze Geschichten oder man kommt einfach nicht so richtig raus aus der Beziehung oder ähnlich sind konfliktgeladene Beziehungen sowieso, das ist ein Seitensprung oder weiß der Kuckuck was. Und dann steht man so unter Schock und macht wahrscheinlich dann, so stelle ich es mir vor, einfach alles andere dicht und sagt dann, ich muss ganz schnell aus diesem Problem raus, ich muss ganz schnell raus und versucht alle Gedanken, die einen da zum Zweifeln zu bringen, einfach wegzudrängen. Das ist das, was ich mir vorstellen kann, wie jemand einfach schnell zur Abtreibung gehen kann dann.
Genau so ist es. Also das Problem ist ja logischerweise, aber natürlich auch da, dass die Frau weiß, sie hat nur eine ganz bestimmte Zeit. Also eine der häufigsten Fragen, die im Internet gegoogelt werden, man kann ja sich die Statistiken bei Google ansehen und sich die Begriffe ansehen, die da eingegeben werden. Eine der häufigsten Begriffe, Fragen in diesem Zusammenhang lautet, bis wann kann ich abtreiben? Ja, das heißt, die Frau informiert sich zuallererst, wie viel Zeit habe ich denn überhaupt, ja? Und dann sieht sie diesen Termin, den sie hat, je nachdem, ob sie in der 5. Schwangerschaftswoche merkt oder in der 10., weiß sie, okay, ich habe jetzt noch 7 oder ich habe jetzt nur noch 2 Wochen, ja, weil 12. Woche ist einfach sozusagen das Ende ihres Entscheidungshorizonts.
Buchstäbliche Deadline.
Genau, genau. Mhm. Und es kommt auf sie zu, ja, also sie weiß, sie tut eigentlich etwas, was sie innerlich und sehr, sehr häufig auch verbalisiert als etwas Negatives, etwas Falsches empfindet. Und das kommt auf sie zu und ich meine, stellen Sie sich einfach mal diesen Zwang vor, also es kommt etwas auf sie zu, Sie wissen, Sie wollen das eigentlich nicht, es ist eigentlich etwas Falsches und die Zwänge sind so stark, dass Sie das Gefühl haben, es ist unausweichlich. Also das ist im Grunde genommen der reine Psychoterror. Sie wissen, Sie müssen in 14 Tagen etwas grundlegend Falsches tun. Etwas, das total gegen Ihre Gefühle geht. Und Sie sagen sich aber, es geht nicht anders. Ich habe keine andere Wahl. Mhm. Also, dass in dieser Situation sehr, sehr vielen Frauen schlicht und ergreifend die Sicherungen durchgehen. Dass alles, was man vorher für richtig oder für falsch gehalten hat, dass Werte, dass das alles zurückgedrängt wird zugunsten des augenblicklichen immensen Druckes.
Nun ist es ja so, dass, denke ich, wenn man eine Umfrage machen würde, doch viele Menschen in Deutschland, inklusive Frauen, sagen würden, grundsätzlich muss Abtreibung in einer Notsituation möglich sein. Man hat das ja abstrakt so mit viel Verständnis, sagen wir mal, umgeben. Aber wenn die einzelne Frau dann wirklich schwanger wird, stellt sich das, so sagen Sie, offensichtlich für Sie dann doch ein bisschen anders dar.
Absolut. Absolut. Das Problem ist, dass die allgemein, die öffentliche oder sagen wir mal, die in Umfragen dokumentierte Einstellung zum Schwangerschaftsabbruch ganz, ganz stark geprägt ist von dem Bild, das bestimmte Kreise in Deutschland seit 40 Jahren etabliert haben. Und dieses Bild heißt, wenn Abtreibung nicht legal wäre, würden die meisten Abtreibungen unter ganz katastrophalen hygienischen Bedingungen auf Küchentischen stattfinden und so weiter. Gleichzeitig ist die Entscheidungsfreiheit, also die individuelle Freiheit, alles tun und lassen zu dürfen, was man will, ein sehr, sehr hohes Gut geworden.
Selbstbestimmtheit.
Selbstbestimmtheit. Und darüber ist schlicht und ergreifend. Und niemand will jemand anderen verurteilen. Jeder von uns hat viele, viele Fehler gemacht. Und jetzt sagt man, wenn ich der Frau vorschreiben würde, wie sie sich in diesem Schwangerschaftskonflikt entscheiden muss, das wäre ein unzulässiger Übergriff. Ich würde sie bevormunden. Dieses Recht habe ich nicht. Und dabei übersieht man eben total, in welcher Situation diese Schwangeren de facto, also in der Realität sind.
Ist das vielleicht auch dieses Durcheinander, was dann plötzlich aufbricht, dass man auf der einen Seite immer geglaubt hat, naja, so irgendwie mit diesem Hintergrundwissen, diese abstrakte Möglichkeit gibt es ja noch, auch gelebt hat und dann plötzlich steckt man drin in der Situation und merkt, eine Möglichkeit, die ich als Möglichkeit angesehen habe, überfordert mich auf einmal völlig.
Ja, also es ist, also ganz prinzipiell, nochmal zurück zu den Umfragen. Also die haben schon recht. Die sagen alle, oder die große Mehrheit sagt, es muss freigestellt sein. Und fügen dann aber, und das erlebe ich ganz, ganz oft in Bewerbungsgesprächen, die ich führe, wenn es jetzt darum geht, Mitarbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit einzustellen und ich wissen möchte, was ist deren Grundeinstellung zu diesem Thema, dann sagen die eigentlich wirklich fast alle, eine Frau muss sich frei entscheiden können, insbesondere bei der Vergewaltigung. Also das ist ein ganz, ganz großer Topos in dieser Diskussion. Aber ich für mich selbst kommt es nicht in Frage. Ja, also auch da haben wir ganz klar die Einstellung, das ist etwas, was ich für mich nicht möchte. Ja, also ich halte das nicht für richtig, ich möchte es nicht. So, und wenn diese ganz speziell diese Frauen tatsächlich in die Situation kommen, dann merken sie auf einmal, ja gut, was ich will und was ich eigentlich für richtig halte, ist das eine. Jetzt ist der Druck so immens, dass ich sage, ich habe keine andere Wahl.
Was sind denn das? Sie haben so kurz angerissen ein paar Punkte. Was sind so Druckmöglichkeiten, die es gibt? Was sind die häufigsten? Unter welchem Druck fühlen die Frauen sich?
der Abtreibungsgrund Nummer 1 in Deutschland heißt, er will das Kind nicht. Und genau das reflektiert auch unsere Statistik. Also von den 1.346 Schwangeren, die wir im vergangenen Jahr beraten haben, haben über 500 angegeben, dass sie aufgrund von Partnerschaftsproblemen abtreiben wollen. Hinter dem Begriff Partner, hinter der Kategorie Partnerschaftsprobleme verbirgt sich die ganz klare Erklärung des Partners: Ich will das Kind nicht und wenn du es bekommst, ist unsere Beziehung zu Ende. Dahinter verbergen sich natürlich auch Ehekrisen, die in Seitensprüngen gemündet sind, oder die Frau sagt, ich möchte eigentlich schon Familie und Kind, aber nicht mit dem, von dem ich jetzt schwanger bin und so weiter. Also die Partnerschaftsproblematik ist mit Abstand die stärkste Motivation für Schwangerschaftskonflikte. An zweiter Stelle kommt bei unserer Statistik, nämlich 142 Fällen, Angst vor Überforderung. Das heißt, die Frau fühlt sich überfordert, entweder weil sie schon alleinerziehend ist oder weil sie die Alleinverdienerin ist, bei Arbeitslosigkeit oder Hartz IV. Und dann muss die Frau arbeiten und sagt, ich schaff's einfach nicht. Ganz besonders häufig haben wir das, wenn mehrere Kinder da sind. Und die dritte Kategorie, die dritthäufigste Kategorie, ist der sogenannte falsche Zeitpunkt. Das heißt, die Frau sagt, ich will eigentlich Kinder, aber jetzt passt es nicht. Ja, also das ist die Ausbildung, das ist die Zeit der beruflichen Etablierung. Man will eigentlich erst nächstes Jahr heiraten und möchte aber, dass das Kind in der Ehe zur Welt kommt. Also das ist der dritthäufigste Grund. Trotzdem ist es immer schwierig, diese Kategorien zu bilden, weil ich kann Ihnen sagen, jede von 1.346 Frauen erzählt Ihnen ihre ganz eigene Geschichte.
Wie diese Frauen zu Ihnen kommen, Herr Ofjedo, wie Sie auf die Internetplattform Profemina kommen oder über vorabtreibung.de auf Sie, auf Ihre Beraterinnen stoßen, da wollen wir gleich in der Lebenshilfesendung mehr dazu von Ihnen erfahren. Wir hören jetzt etwas Musik und dann geht es weiter in der Sendung Demografische Krise, Chancen, wirksame Beratung für Schwangere im Konflikt. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfesendung zum Thema demografische Krise, Chancen wirksamer Beratung für Schwangere im Konflikt. Unser Gesprächspartner ist Christian Ofjedo vom Projekt 1000 Plus, auch Verein Pro Femina und die Birke. Herr Ofjedo, Sie haben in dem ersten Teil dieser Sendung uns so etwas die Grundlagen gesagt, was Sie davon, wie Sie die Situation sehen. Auf der einen Seite ein demografischer Wandel, der uns Sorgen macht in Deutschland, auf der anderen Seite ein weiterhin hochbleibender prozentualer Anteil von Abtreibungen verglichen mit denen der Geburten. Und das ist die Frauen. Sie haben gesagt, die meisten Frauen möchten doch eigentlich im Tiefsten ihr Kind bekommen. Sie wissen, dass sie da etwas tun, was sie als im Tiefsten als Unrecht empfinden, als keine gute Lösung, aber sie sehen keine andere Möglichkeit. Sie haben eine Internetplattform, die man über www.vorabtreibung.net erreichen kann, und darüber erreichen Sie sehr viele Anfragen von Frauen, die ungewollt schwanger sind oder manchmal auch von deren Lebensgefährten. Und ich lese jetzt einfach mal eine ganz kurze, relativ kurze Anfrage vor, so ein paar Ausschnitte daraus. Da schreibt eine junge Frau, dass sie in einer Beziehung ist, die aber noch nicht sehr stabil ist, dass sie gerade von einem Auslandsaufenthalt zurückkommt und dann neu in einer Hochschule eingeschrieben ist. Und sie fragt sich nun, sie ist jetzt schwanger geworden und fragt sich, ob sie das Kind behalten oder abtreiben soll. Und da stellt sich dann die Frage, sie glaubt, dass sie als alleinerziehende Mutter, was ja durchaus ihr passieren kann, weil die Beziehung nicht stabil ist, dann vielleicht überfordert sein könnte mit Studium und Kind, oder ob sie es in ihrer Situation nicht vielleicht doch unverantwortlich ist, das Kind auf die Welt zu bringen. Und sie fragt dann, wie komme ich zu einer Entscheidung, hinter der ich auch später noch stehen kann? Wie kann ich Zugang zu einer guten Entscheidungskraft finden? Also das ist eine echte Frage, die da eine junge Frau hat. Wie landen solche Frauen bei Ihnen? Wissen Sie, wenn Sie auf diese Internetplattform vorabtreibung.net gehen, dass Sie es dort mit einer Beratungsorganisation zu tun haben?
Nun, die letzte Frage zuerst. Auf der Homepage steht ja oben im Header ganz groß ein Beratungsangebot von Profemina. Also insofern ist klar, dass es ein Verein ist, der hier für Frauen da sein will, wie auch immer. Und wenn man ein bisschen in dem Forum liest und ein bisschen im Informationsteil liest, stellt man ja auch sofort fest, okay, hier geht es um Schwangerschaftsabbruch und um Schwangerschaftskonflikt, um Abtreibung im weitesten Sinne. In der Regel kommt die Frau ja auf diese Seite nur, weil sie im Internet nach entsprechenden Informationen gesucht hat. Das heißt, sie ist schon auf der Suche nach Informationen, die im Schwangerschaftskonflikt wichtig und relevant sind. Deswegen kommt sie ja überhaupt erst auf unsere Seite. Also die wird sich dann nicht wundern, dass es auf der Seite genau um die Antworten geht, nach denen sie sucht.
Das heißt, das Internet ist ja eigentlich für gerade solch einen Fall geradezu ideal. Man sitzt da, man bleibt völlig anonym. Man kann sich informieren, sich auch austauschen mit anderen und verliert trotzdem seine Anonymität nicht, spricht mit Menschen, die man vielleicht niemals sieht. Das heißt, da ist so die Schwelle ist sehr niedrig für einen Eintritt in eine solche Beratung.
Ganz klar. Also es ist natürlich auch so, je jünger, desto Internet. Das heißt, also je jünger die Frauen sind, desto selbstverständlicher ist es, dass man in einer Situation, in der man sich nicht auskennt, in der man Informationen braucht, in der Regel sogar das Smartphone aus der Hosentasche zieht und entsprechende Begriffe und ihn eingibt und nach Antworten sucht auf Wikipedia, auf Google, auf irgendwelchen Seiten. Also so wie wir alle ja inzwischen oder fast alle jedenfalls, wenn wir eine spezielle Frage haben, was es auch sei, ob das ein Kochrezept ist oder ob das ein technisches Problem am Computer ist. Wir haben uns alle angewöhnt, einfach mal ganz kurz im Internet nachzusehen, was darüber zu finden ist. Und so ist es in der Regel auch so, dass bei einer Frau, die vor allen Dingen bei einer jungen Frau, die gerade den Schwangerschaftstest gemacht hat und erschrickt, weil er positiv ist, was die in der Regel als allererstes macht, ist auf Google zu gehen, ins Internet zu gehen, nach Informationen zu suchen. Ja. Dementsprechend geben die ein, was kostet eine Abtreibung oder wie ist die rechtliche Lage einer Abtreibung, Abtreibung unter 18, Abtreibung mit 43 oder was auch immer. All das, was sie eben bewegt oder schlicht und ergreifend Abtreibung, ja oder nein. Ja. Das ist, was die Frauen eben eingeben und entsprechend nach Informationen suchen. Und so kommen sie auf viele, viele Seiten, unter anderem eben auf unsere.
Das heißt, für Sie ist eine der ersten Aufgaben auch, möglichst gut findbar zu sein, dass Sie möglichst hoch bei den Treffern landen, wenn solche Stichworte eingegeben werden. Nämlich dann geht es dann darum, kommt man auf eine Internetseite, auf der es dann heißt, du bist jung, du bist schwanger, du willst das Kind nicht, wir können dir helfen. Oder ob Sie eben auf der Profemina-Seite landen.
Ja, mittlerweile ist diese technische Lösung von existenzieller Bedeutung. Also wenn sie im Internet nicht gefunden werden, kommen ja gar keine Frauen auf sie zu. Also das heißt, nur durch unser permanent suchmaschinenoptimiertes Angebot im Internet führen die entsprechenden Suchbegriffe zu uns und dann hat die Frau eben die Möglichkeit, sich nur durchzulesen, im Forum anonym zu schreiben oder, weil auf jeder Seite oben groß die kostenlose Telefonnummer steht, kann sie einfach auch bei uns anrufen. Bei Smartphones ist es so, wir haben jetzt auch eine für Smartphones optimierte Version. Das heißt, wenn Sie mit einem Smartphone auf vorabtreibung.net gehen, haben Sie nicht so eine große Homepage in Miniatur, sondern eine ganz eigenständige Lösung, die gut lesbar ist. Und auch da ist auf jeder Homepage-Seite für diese mobile Telefongeräte ist oben ein Button, ein Knopf, wo Sie einfach nur draufdrücken und dann wählt das Telefon schon. Ja, und Sie haben also vom Surfen, im Internet surfen mit Smartphone zum Telefongespräch mit einer hochkompetenten Beraterin sind es einfach nur 2 Klicks.
Das heißt, das ist auf einmal die technische Seite, die ermöglicht, dass die Frauen überhaupt zu Ihnen kommen. Und wie ist dann die Online-Beratung aufgebaut? Wie kommt dann diese junge Frau diese Frau an die Beraterin? Also entweder indem sie direkt das Telefon anwählt oder indem sie auch schreibt?
Also es gibt drei Formen der Beratung, die wir in diesem Zusammenhang anbieten. Das eine ist, sie greift einfach zum Telefon. Das ist das Verständlichste und das Einfachste. Die andere Möglichkeit ist, sie schreibt uns. Sie schreibt also gezielt eine E-Mail. Sie nimmt also das Kontaktformular und sagt, ich habe aber eine spezielle Frage, die ich diesem Beratungsteam stellen möchte. Und die dritte Alternative, damit sehr eng verbunden, ist, sie schreibt anonym in das Forum hinein und formuliert ihre Frage sozusagen in die Weite des Internets hinein und wartet dort auf Antworten von allen Menschen, die sich dazu berufen fühlen, ihr zu antworten.
Also es ist so ein Hilferuf, der so ins Internet geschickt wird.
Genau. Und je größer, natürlich je älter die Generation Facebook wird, desto selbstverständlicher wird es auch, einfach das zu posten, was in einem gerade vorgeht.
Wie kommen denn, also bei den ersten beiden Fällen ist es klar, Sie bekommen einen Anruf und die Anruferin wird sofort mit einer Beraterin verbunden. Und beim zweiten Fall ist es so, es gibt eine E-Mail, die auch direkt geschickt wird mit der Bitte um Beratung. Auch da kann man drauf reagieren. Wie sieht das aus, wenn so eine Frau sich im Forum äußert und sagt, mir geht so und so, ich fühle mich ganz schrecklich, mein Freund will, dass ich abtreibe, aber je näher der Termin rückt, desto finsterer sieht es in mir aus, kann mir bitte irgendjemand helfen? Was machen Sie dann damit?
Also wir haben zwei Beratungsabteilungen. Wir haben eine Direktberatungsabteilung, die sitzt hier in Heidelberg in unserer Beratungsstelle. Und wir haben ein reines Online-Beratungsteam. Das sind 10 Frauen, die verstreut in ganz Deutschland wohnen, von zu Hause aus arbeiten, die von uns speziell qualifiziert sind für die Online-Beratung und auch permanent weitergebildet werden in diesem Bereich. Und die antworten dann diesen Frauen. Aber diese Frauen im Schwangerschaftskonflikt in unserem Forum bekommen natürlich auch Antworten von allen möglichen Menschen. Also jeder, der das möchte, kann in diesem Forum ja mitschreiben. Und das gilt natürlich nicht nur für unser Forum, sondern für alle weiteren Foren. Und da gibt es natürlich 3-4 Foren, die erheblich größer sind und auch erheblich frequentierter sind als unseres.
Das heißt, Ihre Beraterinnen, gehen die auch auf diese anderen Foren?
Ja, so ist es. Wir versuchen also auch Frauen, die im Schwangerschaftskonflikt sind, die verzweifelt sind, die ihre Geschichte aufschreiben, auch denen versuchen wir hilfreiche Antworten zu geben, sie auf unser Beratungsangebot aufmerksam zu machen und ihnen eben auch Hilfe anzubieten. Also wir warten sozusagen nicht nur, bis die Frauen zu uns kommen, sondern wir gehen eben auch proaktiv in das Internet, um dort verzweifelten Frauen, die sich zu Wort melden, Beratung und Hilfe anzubieten.
Das heißt, diese Beraterinnen outen, so wie man das heutzutage schön sagt, sich nicht gleich sofort als Beraterinnen, sondern mischen einfach in den Foren mit, so wie alle anderen auch.
Nun, es ist ja so, es gehört ja zur Etikette oder zu einer Grundkonstante in Internetforen, dass niemand dort sagt, wer er ist. Also jeder, der dort mit Klarnamen posten würde, würde ja sofort als für verrückt erklärt werden. Also es gehört zur Natur der Foren, dass dort jeder anonym schreibt und sich ein Pseudonym zulegt. Wer diese Menschen sind, wissen Sie, ob da Leute von anderen Beratungsstellen mitschreiben, ob da regelrechte Abtreibungslobbyisten mitschreiben. Also wir haben sogar mal jemanden entdeckt, die nachweislich im Auftrag einer Abtreibungsklinik aus Wien sich als Schwangere ausgegeben hat und sich dann wieder angemeldet hat unter einem anderen Pseudonym und dort gesagt hat, hey, hier in Wien bei der Abtreibungsklinik wird dir geholfen. Wir sind da drauf gekommen, weil die sich auch in unserem Forum zweimal angemeldet mit derselben E-Mail-Adresse, einmal eben als Schwangere und 2 Stunden später eben als Ratgeberin, die einen Link in unser Forum gesetzt hat zu dieser Wiener Abtreibungsklinik. Also da gibt es alles Mögliche. Wir halten uns jedenfalls dran, auch in diesem Forum mit Nickname, sprich in erster Linie anonym zu schreiben. Wenn es dann zu einem Kontakt kommt, bei dem ganz klar wird, dass es notwendig ist, dass diese Frau über diesen Online-Kontakt hinaus persönliche Beratung bekommt, telefonische Beratung und echte, ganz konkrete sachliche Hilfe bekommt, rät man der Schwangeren natürlich, da Kontakt aufzunehmen. Also insofern ist diese Online-Beratung auch nur dann möglich und auch nur dann zu verantworten, wenn sie im Hintergrund direkt Beratung und effiziente, konkrete Hilfe anbieten können.
Das ist ja eine ausgesprochen spannende Sache, wenn man bei Ihnen da mal auf das Forum geht. Da hat man wirklich manchmal das Gefühl, dass es da so ein richtiger Kampf um diesen einzelnen Menschen ist. Manchmal nicht, dass man hat da manchmal auch Antworten, die dastehen, die so ein bisschen salopp daherkommen, und dann andere, wo man das Gefühl haben, sie bemühen sich wirklich richtig um diese Frau und versuchen wirklich zu verstehen, wie geht's ihr denn, und ihr Mut zu machen und so. Das ist ja wirklich, denke ich, auch für die Beraterinnen immer wieder ein Eintreten in ein Ringen, fast wie ein Ringkampf manchmal.
Ja, ganz sicher. Und der Weg zur Lösung eines Schwangerschaftskonflikts führt immer über das Verstehen, über das unbedingte Verstehen wollen. Wer ist diese Frau? Wie geht es ihr? Welche Art von Hilfe kann sie brauchen? Also ohne sich ganz auf die Person einzulassen, jenseits von Überreden oder Überzeugen, sich ganz auf die Frau einzulassen, sie wirklich verstehen zu wollen, um dann erkennen zu können, okay, das ist das Problem, das drückt, das sind die Probleme, die drücken, hier muss unsere Hilfe ansetzen.
Ich habe das in den Reaktionen, die Frauen geschickt haben, auch Dankesbriefe an Profemina, immer wieder gelesen, dass sie sich so sehr angenommen gefühlt haben und dass sie auch das Gefühl hatten, in keine Richtung gedrängt worden zu sein. Das ist ja dann auch tatsächlich dann immer wieder so die Frage, wie kann ich auf der einen Seite der Frau Mut machen, dass sie sich für ihr Kind entscheidet, auch nicht nur um des Kindes willen, sondern auch um der Frau willen, weil sie ja auch wissen, was eine Abtreibung für eine Frau dann bedeutet. Und das ist manchmal so, dass viele Frauen sich gar nicht dessen bewusst sind, was dann mit ihnen passiert. Das heißt, es ist ein Kampf um das Kind, aber auch um die Frau. Und auf der anderen Seite dennoch nicht dazustehen und zu sagen, ich möchte jetzt bitte, bitte versuch das Kind zu behalten, sondern ihr dann doch immer wieder im Letzten dann die Freiheit zu lassen und sie eben nicht zu drängen. Das ist ja doch so eine Spannung, in der man dann steht.
Also wirklich, die Freiheit ist ja nun mal aufgrund der Gesetzgebung da. Das heißt, die Frau beendet das Telefongespräch oder bricht es einfach ab, ja, und tut, was sie will. Also das heißt,
man könnte ihr aber auch ein schlechtes Gewissen machen oder so oder sagen, bedenke, dass wenn du das tust, ja, dann tötest du einen Menschen, also und so. Man könnte sie ja doch unter Druck setzen, psychischen.
Also wenn man Abtreibung in Deutschland fördern möchte, dann sollte man wirklich genau das tun. Am besten vor allem noch Vorwürfe machen. Aber das kann natürlich niemals unser Ansatz sein, erst recht nicht, wenn man wirklich überzeugter Christ ist. Ich würde auch sagen, dass ich sogar noch die Reihenfolge verändern würde. Sie sagten gerade, wir ringen um das Kind und wir ringen um die Frau. Also in allererster Linie müssen wir ja um die Frau ringen, weil die ist ja da. Die hat bei uns angerufen, die will mit uns sprechen. Und dieses Ja zu diesem Baby und das Überleben dieses Baby hängt einfach ausschließlich davon ab, wie diese Frau sich entscheidet. Deswegen ist sie die Adressatin all unseres Interesses, unseres Respekts, unserer Wertschätzung. Es geht in dem Beratungsgespräch einfach nur um sie. Ja? Und es geht auch nicht darum, ihr gut zuzureden, ihr Mut zu machen, sondern es geht im Kern darum, die Schwangere mit ihren eigenen Kräften wieder in Berührung zu bringen. Und zwar, indem sie wertschätzendes Einfühlen erlebt und konstruktives Weiterführen aus der Krise. Ja? Natürlich beginnt unsere Beratung, im Grunde genommen beginnt unsere Beratung ja schon, bevor die Frau anruft. Also entscheidend für die Qualität der Beratung ist die Haltung, die Beraterin vorher schon mitbringt. Und diese Haltung muss gekennzeichnet sein von echtem Respekt, von Anteilnahme und auch von Zeit. Wissen Sie, eine Schwangere, die bei uns anruft, hat die Garantie, ohne dass sie es weiß, dass dieses Telefonat einfach so lange dauert, wie sie es für notwendig und für angenehm erachtet. Ob dieses Telefonat nach 30 Minuten vorbei ist oder nach 2 Stunden und 30 Minuten, entscheidet einfach die Schwangere. Und mit dieser Grundeinstellung verläuft Beratung einfach ganz anders. Die Frau verstehen zu wollen, bedeutet einfach, ihre gesamte Lebenssituation zu erfassen. Also sehr viele Frauen rufen bei uns an und haben eine rein technische Frage, zum Beispiel, wie viel kostet die Abtreibung? Ja? Oder muss ich es meinen Eltern sagen? Ja? Es wäre jetzt aus unserer Sicht unterlassene Hilfeleistung, da einfach nur zu sagen, die Abtreibung kostet, je nachdem, wie sie es dürfen, zwischen 400 und 800 Euro. Ihren Eltern sagen, da gibt es unterschiedliche Auffassungen, dann legt man ihr die rechtliche Lage da. Nein, es muss doch darum gehen, die Frau zu verstehen. Es muss darum gehen, zu verstehen, warum will diese Frau abtreiben. Das heißt, wir beantworten ihr die Frage so klar wie möglich und nach bestem Wissen und Gewissen, verknüpfen es aber sofort auch mit einer Frage und mit Interesse nach, wie geht's dir eigentlich, warum rufst du hier an, warum möchtest du abtreiben, was ist mit dir los? Und dann geht es darum, wirklich das ganze Leben zu verstehen, weil ein Schwangerschaftskonflikt ist ja kein isoliertes Problem. Der hat immer Ursachen im Leben, in dem die Frau eben gerade ist, in ihrem Umfeld, in ihrer Partnerschaft, in ihrer Ausbildung. Also einen Schwangerschaftskonflikt verstehen bedeutet vor allen Dingen zu verstehen, was ist das für ein Leben, das diese Frau gerade hat? Was ist die Situation, in der sie lebt?
Hm. Vielleicht können wir gleich nach einer Musik noch einmal ein wenig hören, wie sie eben dann, die ihre Beraterin eben mit solchen Situationen umgehen, die wirklich sehr schwierig sind, wo die Frau einfach keine Auswege sieht, was man ihr dann als Auswegsmöglichkeiten vielleicht auch zeigen kann. Lebenshilfesendung bei Radio Horeb zum Thema chancenwirksamer Beratung für Schwangere im Konflikt haben wir eine erste Hörerin. Frau Paul aus Stuttgart ruft uns an und ich grüße Sie ganz herzlich.
Ja, grüß Gott. Also ich denke, eine wichtige Sache dabei bringen, was betrifft diese Schwangerschaftsberatung. Also ich bin sehr persönlich mit Schwangerschaftsabbruch betroffen und im Bekanntenkreis kenne ich auch diese schlimmen Sachen. Und ich finde, das fehlt eine Verbindung. Diese Frau, die wird von allen Medien, von allen Seiten zum Mord gezwungen. Sogar von ihren eigenen Eltern. Diese Chance zu geben, weißt du nicht Mörderin, tötest du nicht diese Kind, gebärst du. Bist du nicht in der Lage, dieses Kind aufzunehmen? Bist du nicht bereit dazu? Gibst du zum Adoption? Wir müssen, ich denke, diesen Kanal als große Chance aufzugeben, nicht morden. Lass du dieses Kind leben. Es sind tausende Menschen, die warten auf ein Kind. Das ist nicht ausgenutzte Chance.
Ja, Frau Paul, also ich möchte vielleicht noch von Ihnen nochmal unterstreichen. Sie sagen, es geht darum, dass es nicht darum gehen soll, ein Kind zu töten. Wir mögen vielleicht den Ausdruck Mord nicht so gerne, weil er mit böser Absicht irgendwie dahergeht. Und wir wollen den Frauen vielleicht keine böse Absicht unterstellen. Aber wir sagen doch, es wird ein Kind getötet. Du tötest ein menschliches Leben. Und Sie sagen, das wird viel zu wenig noch in der Öffentlichkeit gesagt, sodass es nicht im Bewusstsein der Menschen ist.
Gerade. Ja? Ja, durch dieses verlängerte Bewusstsein, dass da ein Mord ist. Man tut das und nachher, Mensch, ich habe gemordet. Aber das ist schon hinterher.
Sagen Sie, Sie haben selbst persönlich damit zu tun, heißt
damit
das?
Damit bin ich betroffen und deswegen weiß ich, Sie haben jetzt ganz richtig gesagt, dieses Bewusstsein fällt und auf diesem Unbewusstsein basieren alle diese Organisationen, die treiben uns zum Abtreibung, zum
Das heißt, Sie haben selbst damals das Gefühl gehabt, ich wusste eigentlich gar nicht, was ich da tat.
Gerade. Plus zuerst, wenn man sieht, dieses getötete Kind, kommt dieses Bewusstsein, ich bin Mörderin, ich habe gemordet. Aber das ist zu spät. Ja. Und um das es geht, dieses Bewusstsein.
Ja, Ich danke für Ihren Hinweis, Frau Braun, und möchte den gerne nochmal an Herrn Alfiero weitergeben. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Gottes Segen. Und danke, dass Sie auch den Mut hatten, sich als Selbstbetroffene zu melden, die sagt, vielleicht anderen Schwangeren, passt auf, was ihr da tut. Es kann sein, dass ihr es später bitter bereut. Wie ist das, Herr Alfiero, was erleben Sie? Haben Sie das Gefühl, den Frauen fehlt das Bewusstsein für die Tragweite ihrer Entscheidung?
Ach, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, die Sie stellen. Ich würde schon sagen, in Gänze ist ihnen die Tragweite oft nicht bewusst, oder man meint, man wird irgendwie dann doch damit fertig. Dass es etwas Unrechtes ist, das wissen Sie. Ich möchte jetzt doch noch mal ganz kurz auf die Hörerin zurück, die von Mord gesprochen hat, und also sehr deutlich sagen, also wenn es Mord gibt, dann gibt es natürlich auch Mörderinnen und Mörder. Und ich habe tausende von Anfragen gelesen, tausende von Schwangerschaftskonflikte gelesen im Internet in den vergangenen Jahren. Wir haben es da mit so viel Verzweiflung zu tun, mit so viel Not. Also ich bringe das nicht über die Lippen, zu sagen, das sind schlechte Menschen, das sind Mörderinnen und so weiter. Was ich erlebe, ist eigentlich eine unterlassene Hilfeleistung durch die Gesellschaft. Also ich tue mich wahnsinnig schwer, da die Schuld einseitig irgendeiner Schwangeren, irgendeiner Frau, die abgetrieben hat, zuzuweisen, weil ich einfach sehe, was das Umfeld an Mitverantwortung trägt und was die Menschen an Mitverantwortung tragen, die diesem Land systematisch wegschauen, ob das diejenigen sind, die Studien schreiben, ob das diejenigen sind, die Familienpolitik machen oder sonstige Personen, die das alles verharmlosen in den Medien und so weiter. Also ich tue mich ganz, ganz schwer oder ich lehne es eigentlich ab, diese Frauen so fundamental zu verurteilen.
Das ist ja das, was man ein bisschen der Kirche vorgeworfen hat. Sie würden Hexenverfolgung betreiben und ähnliches mehr, indem sie die Frauen so verurteilen.
Naja, also das ist natürlich ein Märchen, das ist ganz klar. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Priester wir kennen, mit wie vielen Priestern wir zusammenarbeiten, zum Beispiel im Rahmen der Bierflaschenaktion, die ganz klar sagen, sie kennen dieses Problem und sie tun alles, um diesen Frauen zu helfen. Also dieser pauschale Vorwurf ist totaler Unsinn und von der Realität einfach nicht gedeckt. Das stimmt einfach nicht. Was die Kirche immer gesagt hat, ist, Abtreibung ist ein Verstoß gegen das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Das ist ganz klar. Aber was wir erleben an Umgang mit der einzelnen Frau in der Kirche bei den Priestern, ist in der überwältigenden Mehrheit wirklich reine Barmherzigkeit.
Es geht also nicht um Schuldzuweisung.
Nein, es geht nicht um Schuldzuweisung. Ich habe eine vor ein paar Tagen erst eine E-Mail weitergeleitet bekommen von unserer Beratungsleiterin, die beschreibt eine Frau genau das Problem, über das wir gerade sprechen. Darum würde ich das ganz kurz vortragen, ja.
Es sind zwei Hörerinnen, die noch warten, ne? Genau. Aber sagen, also, wenn es kurz
sie,
ist, gerne.
Das ist eben eine Frau, die uns nach der Abtreibung schreibt. Sie schreibt, ich habe am 25.06. meine Abtreibung gehabt. Nein, sie schreibt, am 12.07. habe ich die Abtreibung gehabt. Ich muss sagen, mir gingen die ersten 6 Wochen gut damit. Ich war der Meinung, dass es das Beste für mich ist. Vielleicht können Sie ja auch an mich erinnern. Ich war mir damals sehr sicher, als ich diese Entscheidung traf. Nun geht es mir überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht. Irgendwann fing ich an, davon zu träumen. Oder von der OP. Ich träumte, dass ich an den OP-Tisch gefesselt werde. Oder ein weiteres Mal, ich ein Baby in der Hand habe, das mir plötzlich weggenommen wird. Seitdem fühle ich mich innerlich leer und traurig. Ich denke zwar nach wie vor, dass ich noch nicht bereit wäre, schon Mutter zu werden, aber ich hätte mein Kind nicht abtreiben dürfen. Ich halte mich für einen schrecklichen Menschen. Ich denke innerlich, dass ich keinen Spaß mehr haben darf. Ich verkrieche mich und wünsche mir schon morgens nach dem Aufstehen, dass der Tag schnell rumgeht. Es ist nicht schön. Es gibt doch Tage, an denen es mir besser geht. Zum Beispiel dann, wenn ich besser geschlafen habe. Ich bin nun verzweifelt und hoffe, Sie haben einen Tipp für mich. Was jetzt der nächste Schritt ist und so weiter. Das heißt, sie schreibt eine E-Mail an die Beraterin, die ja eigentlich alles anbieten wollte, alles an Hilfe zur Verfügung stellen wollte, damit sie nicht zur Abtreibung geht. Und sie sagt sogar, ich hatte da überhaupt keine Probleme, ich war der Meinung, es war eine richtige Entscheidung. Und jetzt auf einmal bekomme ich Albträume. Also das ist das, was ich meine. Die ganze Tragweite ist dann oft nicht bewusst. Ja.
Es wäre jetzt natürlich noch spannend zu hören, was eine Beraterin dann danach mit an dieser Frau noch beraten würde. Aber jetzt hören wir zunächst mal Frau Meier, die uns angerufen hat. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich möchte mich eigentlich als Betroffener dazu äußern. Ich bin jetzt schon im Rentenalter, aber ich war alleinerziehend und ich muss sagen, es waren ganz schlimme Zeiten damals und man hat auch von der Kirche also so keine Hilfe erwarten können und auch nicht bekommen. Man hätte zwar vielleicht einen Babykorb oder so bekommen, aber eine tatsächliche Unterstützung nicht. Aber ich kann sagen, heute, die Zeiten sind vorbei und ich habe gerade vorhin eine Geburtstagskarte geschrieben an meinen Enkel, da wo ich schreibe, ich bin dankbar und in großer Freude für meine Kinder und auch für, ich habe 4 Enkelkinder. Aber ich, deswegen rufe ich aber gar nicht an, sondern ich rufe deswegen an. Ich habe auch so eine Art Pflegekind von einer russischen Mutter. Also wie die damals schwanger war, dann habe ich gesagt zu ihr, also sie kann jederzeit mit mir rechnen und das Kind geht jetzt schön in die Schule. Und ich denke, das ist das, was eigentlich Hilfe bringen würde, wenn wir die Pfarreien, also es gibt so viele Pfarreien und in den Pfarreien sind im Schnitt vielleicht 4.000, 5.000 Katholiken. Wenn die Organisationen sagen werden, wir versuchen über die Pfarrei so eine Art wie eine Patenschaft zu kriegen. Wir geben das weiter und suchen aus den Pfarreien oder geben das weiter. Es gibt so viele Frauen, die so froh und dankbar wären für eine Aufgabe, die das gerne machen würden. Und ich sage, ich habe das Kind einmal in der Woche und wenn die Mutter Fortbildung macht oder wenn eine Notsituation ist oder wenn das Kind krank ist, dann kann sie immer mit mir rechnen. Und ich denke, das brauchen die Mütter.
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Frau Meier, für diesen Hinweis, nämlich das ist sicher noch ein wichtiger Teil, den wir ansprechen müssen in dieser Sendung, Herr Ofiero, was für Hilfen es konkret geben kann. Die Hörerin bestätigt ja, wenn man denn die Hilfe bekommt, dann sind die meisten Frauen ja gerne bereit, das Kind zu behalten. Und sie sagte eben so etwas wie eine Ersatzoma oder sowas, das bieten Sie auch an, nicht wahr?
Ja, ich bin jetzt erstmal, muss ich sagen, sehr bewegt durch dieses persönliche Zeugnis, das mich einmal mehr darin bestärkt, wer soll das Recht haben, einen Menschen wie Frau Meier zu verurteilen. Also es ist, wissen Sie, wenn ein ganzes Land wegschaut, die Familie unter Druck setzt oder der eigene Mann, also dann von Mord zu sprechen, halte ich einfach für völlig deplatziert. Ganz kurz zu Ihrer Frage zurück. Natürlich geht es immer um konkrete Hilfe, aber ich habe hier auch jetzt in der Vorbereitungsgespräch mir noch ein paar Anfragen aktuelle ausgesucht und habe hier zum Beispiel, ich lese Ihnen nur einen Satz vor, da schreibt sie, ja, ich bin froh, dass mir jemand zuhört, bin mit dem 3. schwanger, unsere Familienplanung war abgeschlossen und jetzt das. Mein Mann ist absolut dagegen. Er ist absolut dagegen, dass wir es behalten. Er sagt, wenn du dich für das Kind entscheidest, dann ohne mich. So. Wie wollen Sie der Frau helfen? Kann man dir sagen, schieß deinen Mann in den Wind, du kriegst von uns jemanden, der dir bei der Kinderbetreuung hilft. Also um dieses Problem zu lösen, um hier in die Partnerschaft eingreifen zu können, hilfreich eingreifen zu können, den Mann zu gewinnen, diese Entscheidung mitzutragen, da bedarf es leider ganz anderer Dinge als jetzt ganz konkreter Hilfe durch Betreuung. Also das bieten wir auch an, aber in der Regel geht es wirklich um die Lösung von Partnerschaft. Problemen. Und auch hier ganz klar, was kann man eine Frau verurteilen, die aus panischer Angst, ihren Mann zu verlieren, mit 2 kleinen Kindern alleine zu bleiben, zur Abtreibung geht? Kann ich der hinterherrufen, Mörderin? Also ich kann es nicht.
Aber was machen Sie in einem solchen Fall? Gibt es dann die Möglichkeit, wie wirkt man auf den Mann ein?
Nun, das heißt einwirken. Zunächst mal geht es auch darum zu verstehen, was ist sein Problem? Ja, warum? Der hat ja auch Gründe. Der ist nicht einfach ein schlechter Mensch, wissen Sie? Der sagt, ich habe jetzt endlich gehofft, dass wir wieder mehr Zeit füreinander haben. Ich fühle mich total überfordert mit 2 Kindern. Wir wollten uns doch eigentlich ein kleines Häuschen kaufen oder eine Wohnung. Mit dem 3. geht das nicht, weil du nicht mehr arbeiten kannst und so weiter und so weiter. Es geht auch beim Mann darum, ihn zu verstehen und dann an den Lösungen zu arbeiten, die ihm dann auch signalisieren, okay, es kann funktionieren. Oft geht es auch darum, dass die Frau vielleicht besser versteht, dass der Mann Bedürfnisse hat in dieser Partnerschaft, in dieser Beziehung, die zu kurz kommen aus seiner Sicht. Verstehen Sie? Also es ist ganz, ganz klassische Ehe- und Partnerschaftsberatung, die da notwendig ist.
Ja, ich danke auch nochmal ganz herzlich, Frau Meier, für Ihr Zeugnis und ich freue mich, dass Sie bestätigen, Herr Ofiero, konkrete Hilfen müssen sehr umfassend sein, müssen sehr komplex sein und auf jeden einzelnen Fall ausgerichtet sein.
Wir haben ausschließlich therapeutisch hochqualifizierte Beraterinnen, weil im Grunde genommen eine wirkliche Beratung in einem Schwangerschaftsverlauf sowas wie eine kleine Psychotherapie ist, weil sie alle Bereiche des Lebens dieser Frau tangiert.
Gut, ich danke Frau Meier auch Ihnen Gottes Segen auch für Ihr Zusammensein mit diesem Enkelkind, diesem Pflegeenkelkind. Dankeschön. Und nun kommen wir zu einer letzten Hörerin in dieser Sendung, Frau Maria aus Düsseldorf. Guten Morgen.
Schönen guten Morgen. Also ich habe sehr kritisch, möchte ich Ihnen etwas sagen. Sie als katholische Beratung oder christliche Beratung sprechen von Mord zu sprechen ist deplatziert. Sie müssen den jungen Frauen eigentlich sagen, sie töten ein Kind deswegen, weil sie wollten sich eine Wohnung bauen, ein Haus kaufen und ja, ich möchte Kinder haben, aber später und jetzt töte ich das Kind. Das Kind lebt in mir. Da können Sie den Bilder zeigen, da können Sie beraten und davon abzubringen. Also da bin ich sehr, sehr enttäuscht von dieser Sendung, was Sie da sprechen. Also das ist Mord und die jungen Frauen wissen nichts davon oder sie beraten sie nicht richtig, weil wenn sie das später bereuen und sie wissen ganz genau, was sie dann die Frauen sagen, wie sie leiden darunter, dass sie das getan haben, dann tragen sie die Verantwortung, weil sie nicht davon gesprochen haben.
Frau Maria, darf ich mal ganz kurz unterbrechen? Ich glaube, Sie haben etwas missverstanden. Ich glaube, das ist ein echtes Missverständnis. Herr Fiero, ich glaube, das ist ein bisschen eine Konfrontation, die Sie manchmal haben. Ihnen wird manchmal gesagt, Sie seien zu weich. Nicht? Aber was sagen Sie da?
Ich weiß nicht, ob das ein Missverständnis ist. Also ich verstehe den Standpunkt von Frau Maria ganz hervorragend. Also ich verstehe genau das, was sie sagt und ich sehe auch das Problem. Fakt ist nur, also unsere Beratung hat ausschließlich das Ziel, dieser Frau zu helfen, ein Ja zum Leben zu finden. Und wir stellen uns einfach radikal die Frage, wie das geht. Und wir wissen, dass es durch Aufklärung, durch Hinweis, pass auf, das ist Mord, durch das Zeigen von Bildern nicht funktioniert. Was soll ich denn einer Frau sagen, die in Heidelberg anruft aus Rostock, aus Frankfurt oder aus Garmisch-Partenkirchen oder aus Kiel? Soll ich dir sagen, pass auf, tu das nicht, das ist Mord? Glauben Sie, dass dieses Gespräch länger dauert als 3 Minuten? Glauben Sie, dass diese Frau danach sich für ihr Baby entscheidet? Ich muss mich doch, bevor ich Beratung anfange, fragen, was ist zielführend? Wie überlebt dieses Baby? Es geht nicht darum, die Frau davon zu überzeugen, dass Abtreibung Mord ist oder von meiner Sicht der Dinge zu überzeugen. Es geht darum, bedingungslos zu helfen. Und das oberste Gebot bei dieser Hilfe ist gelebte Barmherzigkeit.
Ich denke aber, ich glaube, das Missverständnis liegt darin, dass es Ihnen vielleicht nicht darum gehen könne, dass dieses oberste Ziel nicht das sei, dass das Kind leben darf. Das ist Ihr oberstes Ziel. Das versuchen Sie. Sie sagen nur, der andere Weg ist eben nicht über diese Schockkonfrontation zu machen, ist zielführender.
Also schauen Sie, wir haben ja die Ergebnisse unserer Beratung und ich kann Ihnen sagen, wir haben von den 1346 Frauen, die von uns beraten worden sind, haben uns 505 ihre Entscheidung mitgeteilt und davon haben 68% sich für ihr Baby entschieden. Das heißt, wir erleben also tatsächlich, dass unsere Beratung und Hilfe hochwirksam ist und dass die überwältigende Menge der Frauen, die sich bei uns melden, sich für ihr Baby entscheiden.
Was machen Sie denn mit den anderen, wenn die sich melden und sagen, ich fand es nett, was ihr mir gesagt habt, danke, dass ihr mir geholfen habt, aber ich habe mich am Ende doch für den anderen Weg entschieden. Sagen Sie ihnen dann alles Gute oder was machen Sie mit so einer Entscheidung?
Also wenn uns eine Entscheidung so mitgeteilt wird vor der Abtreibung, dann sagen wir im letzten Moment tatsächlich ganz klar, dass wir das nicht für richtig halten, dass wir diesen Weg nicht mitgehen können. Viele fragen dann auch gerade dann, wenn das Verhältnis zur Beraterin besser und vertraulicher geworden ist, dann kann ich mich dann auch danach an Sie wenden, wenn es mir schlecht geht. Und da sagen wir ganz klar, wir sind eine Schwangerschaftskonfliktberatungsorganisation und unser ganzer Einsatz gilt Frauen, die schwanger sind. Natürlich verweisen wir dann die Frau, wenn sie danach sich tatsächlich bei uns meldet, an andere Organisationen, die sich da um diese Frauen bemühen. Und ich wünschte mir, es wären viel, viel mehr als die, die es gibt. Aber ganz klar, wir sind eine Schwangerenberatungsorganisation, eine Frauenhilfsorganisation und das ist unser Kernanliegen.
Also Sie versuchen dann am letzten doch den Eindruck zu vermeiden, dass für Sie jeder Weg gleich okay ist.
Nicht nur am Ende. Also wissen Sie, es ist ja immer so ein komisches Frauenbild, das manche Leute auch haben, die sagen, ja, wir überzeugen, wir überreden die Frauen. Also die Frauen, die bei uns anrufen, sind in der Regel sehr intelligente, mit beiden Beinen im Leben stehende Frauen, haben, die wissen, was sie tun, die lassen sich nicht bequatschen, die lassen sich nicht für ein O, für ein U vormachen, sondern treffen einfach ihre Entscheidungen in großer Eigenständigkeit lassen sich von uns nicht irgendwie, also die merken ganz genau, wie wir ticken, das ist, was ich damit sagen will, die wissen, dass wir um das Wie ringen und ihr nichts, also es gibt keine Schwangere, die gesagt haben, also in deinem Fall ist es besser abzutreiben oder so, dann ist es natürlich so, dass es keine Beratungssteine ausstehen, gehen viele Frauen, die von uns beraten werden, gleichzeitig parallel noch zu einer staatlichen Beratungsstelle, erleben da eine ganz andere Art von Beratung, kriegen den Schein oft sogar nach 20, 30 Minuten ausgehändigt und sagen dann, ja, also die Beraterin hat mir sogar ausdrücklich gesagt, dass in meinem Fall ist Abtreibung mit Sicherheit das Vernünftigere. Ja, also die wissen ziemlich klar und merken sehr, sehr schnell auch auf unserer Homepage. Ich meine, gucken Sie sich mal die Antworten an, die in unserem Forum zu lesen sind. Also da muss man nicht, wenn man über ein bisschen Empathie verfügt, dann merkt man sehr, sehr schnell, dass wir ein reines Pro-Life-Forum sind.
Okay, also ich sag mal die Internetadresse www.vorabtreibung.net. Da kann man auch mal selber reinschauen in die Foren, mal lesen, was da so geschrieben wird. Ich würde mich ja noch sehr viel länger mit Ihnen unterhalten auf Hero, aber die Sendezeit ist leider um. Deshalb noch der Hinweis, man kann Sie auch unterstützen, sowohl über Spenden. Es gibt auch eine Babyfläschchen-Aktion, wo man eben Spenden sammeln kann in der Gemeinde, damit Sie Ihr Beratungsnetz ausbauen können, das mit den vielen Anfragen überhaupt nicht klarkommt, weil Sie einfach zu wenig Beraterinnen haben. Das soll weiter ausgebaut werden. www.1000, also mit 1000 geschrieben, 1000 plus in einem Wort, also 1000 als Zahl und plus in geschrieben mit Buchstaben.de. Das ist die Internetseite www.1000plus.de. Wir geben aber alles gerne auch noch an beim Hörerservice. Da können Sie dann erfragen, welche Telefonnummern und so weiter es noch gibt unter 08323 9675110. Nochmal 08323 9675110. Da sind alle Adressen und auch Hotlines und so weiter hinterlegt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, Herr Oviedo. Und ich denke, wir wünschen Ihnen wirklich weiterhin viel Erfolg, Gottes Segen für Ihre Beratung für Schwangere im Konflikt. Ich verabschiede mich, bin Gabi Fröhlich und wünsche allen noch einen gesegneten Tag.